Ja, liebe Gemeinde, am Anfang eines neuen Jahres macht man ja manchmal Pläne. Ich weiß nicht, ob ihr euch das wünscht, Veränderung, Neuausrichtung, ob ihr das noch macht, Pläne am Anfang eines Jahres. Wir als Familie zelebrieren das tatsächlich immer sehr, dass wir uns am Ende eines Jahres zusammensetzen, einen Jahresrückblick machen, wir nehmen uns Dinge vor. Wir Erwachsenen nicht mehr ganz so euphorisch, aber die Kinder, die werden immer euphorischer tatsächlich und werden immer genauer in ihren Vorstellungen und in ihren Vorhaben und präziser und begieriger. Carolina hat zum Beispiel einen Jahresrückblick gemacht und uns den dann vorgelesen, wo wir dann in unserem Jahresrückblick ungefähr noch 10 Punkte ergänzen mussten, weil sie so präzise Kalenderwoche für Kalenderwoche durchgegangen ist. Das war sehr beeindruckend. Und ich finde das auch gut, wenn man so seine Zeit, die Monate, die man verlebt hat, auch reflektiert. Also wir hatten einen wunderbaren Rückblick mit all den Krankheitsphasen, die dazugehörten. Ja, die Frage ist, warum macht man das? Warum macht man sowas? Man macht das nicht, damit alles beim Alten bleibt, sondern weil man sich mit neuer Perspektive, neuen Möglichkeiten, mit einer neuen Idee vielleicht in ein neues Jahr aufmachen möchte. Man macht das, damit man mehr lebt, anstatt gelebt zu werden von den Dingen, von den Sorgen, von was auch immer mich beschäftigt in meinem Leben. Klappt das immer, was man sich so vornimmt? Natürlich nicht. Das wissen wir. Wir sind realistisch, wir sind alt genug. Und die ganz jungen Menschen, die werden ihre eigene Erfahrung damit machen. Aber an dem Punkt, an dem man keine Pläne mehr schmiedet, dem Herzen nicht mehr so eine neue Richtung gibt oder wenigstens einen festen Standpunkt einräumt, ändert sich vielleicht was in der Zeit, in dem Jahr, aber manchmal nur durch Zufall, nur durch das, was uns umgibt oder durch das, was halt um uns herum passiert. Bitte versteht mich nicht falsch, ihr kennt mich ja nun auch schon lange genug, die meisten von euch. Es geht mir dabei nicht um Selbstoptimierung. Auch das passiert ganz häufig im Leben von Menschen, dass am Anfang eines Jahres viele Pläne geschmiedet werden, damit es perfekter wird und noch ausgereifter. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Aber ich glaube, es ist ein Wunsch in uns Menschen, dass wir aus einer inneren Haltung her auch Dinge in neue Bahnen lenken können, die uns zum Beispiel nicht gut tun und dem so eine neue Richtung zu geben. Oder Dinge, die uns am Leben hindern, die sich anzuschauen und dem auch neuen Lebensatem einzuhauchen. Die biblischen Heilungsgeschichten, die wir finden im Neuen Testament, sind alles keine Optimierungsgeschichten, sondern sie erzählen, wie Jesus Menschen zum echten Leben und zum Lebendigsein eingeladen hat. Und zwar mitten aus diesen Situationen heraus, in denen die Menschen nun mal drinne waren und in denen sie auch teilweise weitergelebt haben. Und um eine dieser Heilungsgeschichten soll es heute gehen, sozusagen als Auftakt in dieses Jahr. Für mich persönlich ist meine erste Predigt in diesem Jahr. Und ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes 5. Dort ist uns überliefert. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt irgendein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett, nimm deine Matte und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund, er nahm sein Bett und er ging hin. Es war aber Sabbat an dem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst deine Matte gar nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Jesus ist direkt und er ist klar, auch wenn man vielleicht erstmal den Eindruck hat, was ist denn das für eine eigenartige Frage, die der stellt. Schließlich liegt der Mann, und das erfahren wir ja gleich am Anfang der Geschichte, schon seit 38 Jahren krank herum. Eine ganz schön lange Zeit, 38 Jahre. Vielleicht hat er sich an seinen Zustand gewöhnt, ich bin halt krank. Vielleicht denkt er genau das, ach, es ist, wie es ist, so ist mein Leben. Vielleicht hat er sich anfangs dagegen aufgelehnt, es versucht zu ändern. Aber nach einiger Zeit hat er sich vielleicht auch arrangiert mit dem, wie es ist. Es ist, wie es ist. Möglicherweise versucht er es ab und zu noch, aber schafft es nicht und wird immer halbherziger. Die Versuche werden halbherziger und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Und immer mehr verfestigt sich vielleicht in seinem Inneren, es geht einfach nicht mehr. Das ist es. Mehr, so sagt er sich vielleicht, kann man eben vom Leben nicht erwarten. Und vielleicht sucht seine Seele auch nach Begründungen dafür, warum es so ist, wie es ist. Warum das Leben, das er führt, genau so sein muss. Warum es so ist, wie es ist und warum es auch gar nicht anders sein sollte. Willst du? Willst du gesund werden? Vielleicht ist Jesu Frage gar nicht so absurd, wie sie sich im ersten Moment für uns anfühlt. Sein Leben, wie es eben ist, aufzugeben, etwas zu verändern, das kostet diesem Menschen ja auch etwas. Es kostet mindestens einen wahrhaftigen Blick auf sein Leben, die Anerkenntnis, dass nicht die Krankheit nur ihn in diese Lage gebracht hat, sondern auch sein Sich-Abfinden damit. Der Wahrheitsblick, dass nicht die Umstände oder andere an seinem Leben schuld sind, sondern dass auch er sein Leben in der Hand hat, auch wenn nicht alle Umstände von uns aus, von ihm aus aufzulösen sind. Willst du? Willst du gesund werden? Willst du, dass sich etwas verändert? Und noch was kommt hinzu. Nach all den Jahren, die er da liegt, ist es alles andere als leicht, Veränderungen anzuschreiben, gesund zu werden, sein Leben wieder leicht in die Hand zu nehmen. Das klingt so leicht, wenn wir diesen Text lesen, aber das ist es natürlich überhaupt nicht. Das liest sich so leicht, aber das, was da passiert, das muss man sich mal vorstellen. Nach 38 Jahren aufzustehen, sein Bett, seine Matte unter den Arm zu nehmen und loszulaufen. In aller Regel ist das ein sehr mühsamer, manchmal sogar schmerzhafter Prozess. Ich bin vor einiger Zeit auf eine Geschichte gestoßen und ich hoffe ehrlich, dass sie nicht stimmt, diese Geschichte. Aber so ein bisschen befürchte ich, dass sie vielleicht doch wahr sein könnte. Aber es ist vielleicht eine Art Gleichnis unserer Zeit. Und aus diesem Gleichnisse hat Jesus damals ja auch erzählt, um aufzurütteln, um etwas zu zeigen. Auch wenn es vielleicht nur erstmal eine Geschichte war, die er erzählt hat. Also, ich habe davon gehört, dass eine 34-jährige Frau krank geworden ist, bekommt eine Grippe, eine sehr schwere Grippe. Und ihr Arzt besucht sie und verordnet ihr, im Bett zu bleiben, bis er das nächste Mal wiederkommt. Der taucht aber nie wieder auf. Aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Die Frau wird gesund, aber sie bleibt einfach im Bett liegen. Der Arzt hat es ja gesagt. Nach einigen Wochen stellt sie fest, dass es ganz angenehm ist, im Bett zu bleiben. Da sind Menschen, die kümmern sich um mich. Erst ihre Mutter. Und als die nicht mehr ist, übernimmt der Schwager die Bekümmerung. Sie bleibt 40 Jahre im Bett. Irgendwann kommt aber dann doch noch mal ein neuer Arzt vorbei und der stellt ganz schnell fest, dass die Frau kerngesund ist, mittlerweile über 70. Aufstehen kann sie allerdings nicht mehr. Ihre Muskeln sind natürlich schwach geworden, aber sie wird wieder aufgepäppelt und ein bisschen trainiert. Und dann lebt sie tatsächlich noch ein paar Jahre, aber die Hälfte des Lebens hat sie im Bett verbracht. Der Mensch kann sich an alles gewöhnen, liebe Gemeinde, auch an sein Elend. Sogar daran, ob sie stimmt oder nicht, die Geschichte. Wir können uns an so viel gewöhnen, auch an unser Elend. Und ja, es ist menschlich und manchmal bequem, sich festzulegen auf einen für alle Zeiten gewählten Standpunkt, den ich irgendwann mal bezogen habe und für den ich dann immer kämpfen muss, mich darauf festzulegen und stehen zu bleiben. Oder mich festzulegen auf bestimmte Umstände oder auf den Rückzug oder auf eine bestimmte Rolle, die ich eingenommen habe in meinem Leben. Das kann man persönlich und man kann das sogar auch als Gemeinschaft. Es ist eben, wie es ist. Und ehe man sich versieht, ist man wie gelähmt. Und dann ziehen die Monate ins Land. Und selbst wenn man noch anders wollte, aber dann kommt so ein Punkt, wo es dann nicht mehr anders geht. Und irgendwann spürt man das vielleicht in seiner Seele und denkt, ich würde so gerne anders, mehr ich selbst, so wie ich mich kannte, so lebendig, so wie ich gedacht bin, wie Gott mich erschaffen hatte, viel lieber als das, was aus mir geworden ist. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und doch kann der glücklich sein, der diesen Schmerz noch empfindet. Da ist noch etwas in uns, dass es nicht einfach bei dem es ist, wie es ist, belassen möchte. Gut so. Schmerzhaft ist es aber trotzdem. Und gut so, wenn das an uns nagt und wir uns darüber Gedanken machen. Willst du gesund werden? Willst du lebendig werden? Willst du diesen Lebensatem wieder spüren? Die Lebensströme? Jesus hat gute Gründe, diese absurde Frage zu stellen. Wer sich innerlich festgelegt hat, zur Ruhe gelegt hat, der ist auch fest und unbeweglich. Und ja, ich möchte mich auch geistlich und von Gott am Anfang dieses Jahres liebevoll fragen lassen, wo ich meine Kraft verloren habe. Was mich vielleicht in die Situation gebracht habe, in der ich jetzt bin. Oder ob es etwas in mir gibt, in meinem Leben oder auch in der Gemeinschaft, in den Beziehungen, die ich lebe, wo etwas gelähmt ist, Stillstand, der mir das Lebendigsein raubt. Und ich möchte gerne diese Frage Jesu ernst nehmen für mich. Möchtest du? Trotz allem, ich weiß das ja. Ich sehe das in Jesu Blick, wenn er auf diesen Menschen guckt, spüre ich diesen Blick, dass er ja alles weiß. Möchtest du trotzdem? Möchtest du, dass etwas neu wird, anders? Kraftlosigkeit ist das große Thema dieser Heilungsgeschichte. Er hat keine innere, keine äußere Kraft, etwas zu verändern. Es hat ihn lahmgelegt und wir können das bestimmt nachvollziehen. Jesus fragt sehr persönlich und öffnet damit die Augen für die eigentliche Wahrheit. Willst du? Willst du Veränderung? Willst du wirklich? Der Mann in der Geschichte, so knapp und kurz sie uns erzählt ist, muss irgendwann aktiv werden. Aber es ist nicht der erste Schritt. Es ist nicht der erste Schritt der Heilung. Vorher muss er sich auf einen, ich vermute, nicht ganz so einfachen Dialog mit Jesus einlassen, der Frage folgt, ob er das wirklich möchte. Und das bedeutet, er muss seinem Zustand, er muss seiner eigenen Wahrheit ins Auge schauen. Als Jesus ihn also fragt, antwortet der Mann erstmal gar nicht direkt, sondern er erklärt sich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das gut, dass man sich erstmal erklärt, sich rechtfertigt, Gründe sucht. Herr, sagt er, ich habe keinen Menschen, der mich zum belebenden Wasser trägt. Es ist nicht möglich. Es fehlt jemand in meinem Leben, der das für mich übernimmt. Jemand, der mich leitet, der mich motiviert, jemand, der mir sagt, wo es lang geht. Vielleicht ist er auch empört und antwortet deshalb so oder er ist resigniert. Das wissen wir nicht. Wir können nur vermuten und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir so vermuten können, wie es vielleicht auch für uns stimmig gerade ist. Der Gelähmte hat eine klare Vorstellung davon, wie seine Heilung erfolgen könnte. Aber ich habe ja niemanden, der mich hinbringt und der mir hilft. Jesus geht auf diese Argumente, auf dieses Rechtfertigen, auf dieses Suchen und Begründen nicht ein. Es ist, als ob er dem Kranken sagen würde, vergiss doch mal deine alten Rezepte und die Ideen, die du hast. Vielleicht ist das ja das Problem, dass du hier sitzt und wartest und dass jemand anders deine Situation löst. Und dann kommt der erlösende Satz, das Wort der Macht, das etwas neu macht und das etwas verändert. Nimm deine Matte und geh. Das ist die zentrale Botschaft des Textes. Nimm deine Matte und geh. Wisst ihr, woher ich das weiß, dass es die zentrale Botschaft des Textes ist? Dieser Satz wird nachher noch 5-mal zitiert in diesen ganzen Gesprächen, die dann folgen, mit den Juden, mit den Pharisäern. Jesus sagt es nochmal, 5-mal kommt dieser Satz in diesem Text vor. Nimm deine Matte und geh. So sehr ich weiß und überzeugt bin, dass Jesus unsere Schwachheit segnet und in ihr wirkt, so sehr ahne ich aber auch, dass Jesus mehr Kraft in uns wirken möchte, dass er vor allem im wahrsten Sinne des Wortes unsere Lebensgeister wecken möchte, uns Lebensatem, Lebendigkeit schenken möchte, da gerade, wo wir zu drohen, unterzugehen. Leg dich nicht selbst lahm, Mensch, Menschenskind. Du bist zu mehr erschaffen und berufen, auch wenn du müde geworden bist. Ja, auch wenn du älter geworden bist. Ja, auch wenn du krank bist. Ja, es bedeutet aber keineswegs, dass du dich lahm legen musst. Nimm deine Matte und geh. Gott sei Dank ist Jesu Kraft auch und gerade in den Schwachen mächtig. Davon leben wir. Das ist die große Gnade, das große Evangelium. Trotzdem oder gerade deswegen spricht er aber dem Gelähmten Mut und Kraft zu. Steh auf, nimm doch, was du dich selbst oder wie du dich selbst festgelegt und lahmgelegt hast. Klemm's dir unter den Arm und dann geh. Nimm deine Matte, denn du kannst etwas tun. Im vertrauenden Blick auf Jesus und manchmal auch im Gehorsam gegenüber seinem Wort kannst du das tun. Seine Kraft ist nämlich mächtig, gerade dann, wenn du dich schwach fühlst. Du musst nicht im Außen suchen, sondern in deinem eigenen Vertrauen, in deinem eigenen Glauben an Jesus und zu seinem Wort. Er glaubt an dich. Du kannst das tun. Das Geheimnis dieser Wundergeschichte ist, dass er es dann tut. Dass er nicht abwartet, sich nicht tragen lässt, dass er das tut. Nimm deine Matte, denn du sollst das. Du bist nicht dazu berufen, auf ewig festgelegt und gelähmt zu sein. Und zwar egal wie alt, wie krank, wie einsam oder was auch immer für Umstände sind in meinem und deinem Leben. Du bist nicht dazu berufen, auf ewig festgelegt und gelähmt zu sein. Du sollst lebendig sein. Gottes Wille ist ein Wille zum Leben, solange wir hier sind, auch wenn wir manchmal in Äußeren verstrickt sind oder kraftlos sind oder wir das Gefühl haben, ich komme da nicht raus, mir hilft ja keiner. Der lebendige Gott steht vor dir und er steht an deiner Seite und sagt es dir zu, du sollst lebendig sein. Du bist berufen zum Leben. Nimm deine Matte, denn du darfst das. Zur Freiheit hat uns Gott berufen, so sagen wir das. Und diese Freiheit möchte ich sehr ernst nehmen. Du darfst befreit sein und geliebt und gesegnet. Du darfst Hoffnung haben. Du darfst dein Leben neu abwägen, neue Entscheidungen treffen. Du darfst mutig sein. Und egal wie die Situation gerade ist, kann genau in der Situation Leben sein und Lebendigkeit und Gottes Kraft. Weil du Jesus am Herzen liegst. Weil es ihm etwas bedeutet, dass du mehr Perspektive auf das volle Leben hast, als du gerade mit deinem eigenen Horizont vielleicht siehst. Kann ich mir das vorstellen? Dass Gott sich für mich wünscht, dass ich Lebenskraft und Lebensfreude empfinde? Willst du? Was kann das nun konkret für mich und für dich, für uns bedeuten? 3 kurze Punkte zum Schluss. Das erste, blicke der Wahrheit ins Gesicht. Schau dich an. Schau die Stellen an, die dir das Leben rauben und die dich lähmen. Ich glaube, solange wir nicht der Wahrheit ins Gesicht sehen, deckeln wir das zu oder schieben es anderen hin. Und es ändert aber nichts. Es ändert sich nur etwas, wenn wir hinschauen. Und das tut weh. Wahrscheinlich und meistens und oft ist es ein langer Prozess. Wie weh das tut, wenn man nach 38 Jahren aufstehen möchte. Manche Prozesse sind unglaublich schmerzhaft und sie dauern auch einige Zeit. Aber vielleicht ist genau in diesem Schmerz und auch in der Zeit gerade das Heilsame. Das Zweite. Vertraue der Kraft Jesu mehr als deiner eigenen Kraftlosigkeit. Ich weiß, das ist wieder so ein leicht gesagter Satz. Aber wir haben in unserem Glauben Dinge geschenkt bekommen, die wir als Unterstützung zum Lebendigsein geschenkt bekommen haben. Wir beten zum Schöpfer von Himmel und Erde. Wir können beten. Wir können klagen. Auch das reicht schon manchmal, um sich wieder lebendig zu fühlen. Ich kann für mich oder für meine Gemeinschaft beten, Gott benennen, was los ist, was mich müde macht und kraftlos. Und ihn darum bitten, uns neu zu berühren, uns aufzurichten und anzusprechen. Oder nehmen wir Seelsorge in Anspruch. Natürlich ist Jesus hier als der Heiland, der ein Wunder geschehen lässt, als ein Seelsorger aufgetreten. Die Art, wie er mit Menschen redet, wie er in die Geschichte von Menschen reingeht. Einer, der hilft, eine andere Perspektive wahrzunehmen. Das zu sehen, was bisher im Verborgenen lag. Manchmal kann ich das nicht alleine. Da brauche ich jemanden, der mich unterstützt. Und hin und wieder sollten wir uns dafür Hilfe suchen. Jemanden, der uns unterstützt, in die Bereiche zu schauen, in die ich selber gar nicht gucken kann. Und dann das Dritte, tu etwas. Ich habe ja von meinem Lieblingsdozenten gelernt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ist kein evangelischer Satz. Den habe ich ja hier auch schon zitiert. Aber in dieser Wundergeschichte geht es darum, auch etwas zu tun. Ja, beten ist zum Beispiel schon eine Tat. Ja.